Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Wladimir Kaminer zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. 2014 hat er ein Buch übers Erwachsenwerden seiner Kinder geschrieben, Coole Eltern leben länger. Eigentlich landet so gut wie jedes Jahr ein Kaminer auf dem Neuheitentisch im Buchladen, egal ob als Buch oder CD. Aber noch viel lieber als zu schreiben, spricht oder liest er. Zum Beispiel am 10. Juli in der Zitadelle Spandau. Anfang September erscheint dann sein neues Buch, Das Leben ist keine Kunst, Geschichten von Künstlerpech und Lebenskünstlern. Heute ist er aber erstmal zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Wladimir Kaminer.
Ich habe gerade extra nochmal gefragt, Wladimir ist eigentlich richtig, ne?
Wladimir ist die russische Variante und Wladimir eher die deutsche.
Ja, wir sind so. Wir betonen immer, ist es richtig auf der ersten Stelle? Wladimir. Aha. Ich war einmal in Moskau, kann ich dir erzählen, 1987. Ist ewig her.
Ich war 87 nicht da, ich war in der Armee. Ich hatte
das hab ich gelesen,
86, genau, 88.
Bis dahin warst du in der Armee, ne?
87, das war gerade das Jahr, als Matthias Ruster auf dem Roten Platz landete, im Mai.
Das
warst,
stimmt.
Warst du dabei?
Das stimmt, nee, ich war nicht dabei. Aber du hast das mitbekommen, stimmt's?
Davor, ja. Der flog ja sehr lange. Ich glaube, der hat auch mehrmals, ist er irgendwo zwischengelandet und dann weitergeflogen. Merkwürdige Geschichte.
Super merkwürdige Geschichte. Das müssen vor allen Dingen die jungen Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich erstmal googeln.
Wobei, es gibt wegen Rust?
Ja, es gibt sogar...
Ja, das war ein junger Deutscher, der als Friedenstaube mit einem ausgeliehenen kleinen Cessna von Hamburg, glaube ich, nach Moskau flog und auf dem Roten Platz landete und daraufhin ging dann die Sowjetunion unter. Na wenig, drei Jahre später.
Es gibt, und man muss dazu sagen, 1987 war echt noch eine andere Nummer. Das war schon auch noch eine andere Zeit.
Na, Gorbatschow war an der Macht, der ist ja seit 30, vor kurzem haben sie 30 Jahre gefeiert, wie er an die Macht gekommen ist, 85. Und damals wollte er schon die Öffnung in den Westen, da haben sie schon die Köpfe gepackt, glaube ich, die Kommunisten, und wollten sich in einer neuen, schönen, kapitalistischen Welt ein tolles Leben aufbauen, aber mit Koffern quasi. Ja, das war diese Zirkusnummer, wie schaffe ich es, meinen ganzen schwer erarbeiteten Reichtum aus der sozialistischen Zeit in die kapitalistische umzusetzen, ohne dass irgendwelche Koffer verloren gehen unterwegs.
Was aber wahrscheinlich in den meisten Fällen gelungen ist, gehen wir mal von aus.
Ja, ist es. Aber jetzt stellen Sie plötzlich fest, Johnny, dass Reichtum auch nicht glücklich macht. Alles war für die Katz. Die Welt will sie trotzdem nicht haben, diese Offiziere und Parteigenossen von früher. Auch als Millionäre nicht, verdammt. Nicht mal einen Kaffee trinken wollen sie mit denen.
Ist das so?
Ja, das ist doch... Ja, weil sie dachten, dass die ganze Welt so zynisch eben tickt, wie sie das erzählt bekamen damals im Sozialismus, dass alle diese demokratischen Werte, das ist bloß Nuss und Papalapap, damit die Politiker hier ein bisschen irgendein Zeug haben, was sie besprechen können mit dem Volk. Aber in Wirklichkeit wird alles von der reichen Hand der Wirtschaft regiert. Und was die Wirtschaftsbosse sagen, das wird dann auch umgesetzt. Du siehst das jetzt zum Beispiel. Das ist ein super tolles Beispiel. Vielleicht hast du gelesen in der Zeitung, dass das Immobilien der Russischen Föderation beschlagnahmt wurden. Zuerst in Belgien, dann ist, glaube ich, Österreich, Holland nachgezogen. Weil wegen dieser Jukos-Sache, also die Putins Regierung hat damals vor 12 oder 15 Jahren diese eine große Firma, diese Jukos von Khodorkovsky, beschlagnahmt, also geklaut quasi, unter sich aufgeteilt und den Chef dieser Firma, weil er angeblich politische Ansprüche hatte, in den Knast gesteckt, wo er auch 10 Jahre schmorte. Die Aktionäre, also bevor er in die Knast ging, glaube ich, einen Tag vor seiner Verhaftung, hat er seine Anteile verkauft. Logischerweise. An irgendwelche Trusts, die dann wieder diese Anteile weiterverkauft hatten. Es sind viele Aktionäre, die nichts, die weder mit dieser russischen Regierung noch mit der aktuellen politischen Situation in Russland zu tun haben wollen. Sie wollen nur ihre Anteile zurück. Und sie haben 10 Jahre lang geklagt im Gericht in Den Haag, haben Recht bekommen. Russland hat mitgemacht. Die hatten sogar den Richter selbst gestellt. Die haben sehr teure Anwälte gekauft, haben verloren und müssen 50 Milliarden zahlen. Jetzt, dass sie nicht tun. Und jetzt wird Eigentum, also irgendwelche Immobilien der Russischen Föderation beschlagnahmt. In Belgien. Was machen die Russen? Der Außenminister bestellt den belgischen Botschafter zu sich und gibt ihm eine Note. Sagt, wie geht das? Das ist doch Schweinerei. Machen Sie was, tun Sie was. Die verstehen das gar nicht, die Russen, dass die Politik und die Wirtschaft hier getrennt sind. Mhm. Dass der belgische Botschafter auf den Gericht in Den Haag keinen Einfluss haben kann. Er kann nicht, wie in Russland der Präsident, er kann nicht den Richter anrufen und sagen, hallo, Mensch, komm zu mir mal in den Garten, ja, wir reden mal so. Ich habe hier eine tolle Flasche.
Ob das wirklich so getrennt
ach,
ist?
Gott, natürlich ist das getrennt.
Aber es ist wahrscheinlich anders getrennt als...
Also in Russland wird alles, wie man es so schön sagt im Volksmund, von einer Hand angegossen. Mhm. Man sagt so bei großen Fetten und Feiern, ja, die Hand wird nie, die gießende Hand wird nie gewechselt, okay. Nicht getauscht. Okay. Es ist alles kommt von einer Hand. Und hier sind schon sehr viele Interessengruppen und die Politik hat keinen direkten Einfluss auf Gerichte.
Ist das ein Problem für dich bei der aktuellen Situation, die ja auch irgendwie sehr, ich sehe ja so ein gewisses Leuchten in deinen Augen, wenn du davon erzählst, weil es dich auf eine Art auch amüsiert, oder?
Das ist eine sehr spannende Geschichte, mhm. Ja. Also die ist für mich literarisch als eine Art moderne Mythos, also sehr vollwertig.
Okay.
Natürlich ist das eine tragische Geschichte und ich bemitleide die Menschen, die in diese unsäglichen Situationen jetzt klarkommen müssen. Andererseits, du siehst doch selbst, dass überall jetzt die Welt sich verändert. Ich glaube, dass diese Veränderung der Welt eigentlich so sprunghaft funktioniert. Mhm. Lange Zeit passierte gar nichts. In Russland war jetzt, glaube ich, ein Vierteljahrhundert in tote Hose. Und plötzlich, innerhalb eines Jahres, dreht das halbe Land durch. Das ist doch eine hochinteressante Entwicklung.
Darüber werden wir noch weiter reden, gleich hier in der Sendung. Erstmal werden wir ein bisschen durchdrehen mit Musik. Du hast ganz viel Musik mitgebracht. Jetzt haben wir hier, was haben wir? Megapolis mit Karl-Marx-Stadt.
Das ist ein Lied von einer Moskauer Band, mhm. Und die letzte Platte von Russen Disco Records. Diese Platte, sie heißt Die Lieblingslieder der deutschen Taxifahrer. Unser Beitrag zur Völkerverständigung in mhm. Europa. Da singen alle möglichen Menschen aus allen Ländern Europas auf Deutsch.
Das ist aber nicht der Song, auf dem du rappst. Nee, der kommt nachher, den haben wir auch noch.
Ja, das ist ein anderer, von einer österreichischen Band, wo aber Georgier eigentlich die Hauptrolle spielen. Und bei dieser Band, da sind Russen, die singen auf Deutsch. Frag mich nicht, warum, ich kenne sie persönlich. Ich glaube, sie hatten einfach Deutsch in der Schule. Also das war jetzt nicht Karl-Marx-Stadt.
Doch, haben wir davor gehört und jetzt war es aber super gut.
Alles klar.
Leningrad. Was ist eigentlich mit Russendisco, mit Label und? Du hast gesagt,
Für Label sind wir, glaube ich, zu faul einfach. Das ist auch eine beinahe schon eingeborene. Für alle, die im Sozialismus aufgewachsen sind, ist dieses Recht auf Faulheit eine sehr wichtige Errungenschaft.
Aber das kannst du ja von dir nun wirklich nicht behaupten, dass du faul wärst. Du bist die ganze Zeit unterwegs.
Ja, aber nicht mit irgendwelchen Handelsgeschichten, weil Label bedeutet Platten produzieren, verhandeln mit Musikern, mit anderen Mitproduzenten, verkaufen muss man sie auch. Und als Schriftsteller, als Geschichtenerzähler habe ich einen super tollen Job. Ich habe dir vor der Sendung erzählt, wie vielschichtig zurzeit meine Vorlesungen sind. Zu allen möglichen Themen. Die Bücher muss ich nicht verkaufen, das macht der Verlag wunderbar.
Aber du musst sie schreiben, erstmal die Geschichten.
Na, die Geschichten, die sich ergeben, schreibe ich dann auch. Das ist für mich auch eine Art die Welt um mich herum besser zu verstehen. Mhm. Wenn ich sie aufschreibe, da wird vieles klarer, was ich davor nicht gesehen, nicht bemerkt habe.
Das heißt, so ein bisschen ist das Selbsttherapie, indem ich aufschreibe, was ich beobachte und dann verstehe ich es auch selber besser, oder?
Definiere bitte Therapie, Johnny.
Also mit dem Leben, Therapie, mit dem das ist von Anfang Selbstreflektieren, mit sich selbst auseinandersetzen.
Es ist sicher, also therapieren soll sich jemand, der krank ist oder irgendwelche Mängel festgestellt hat bei sich. Ich möchte nicht jetzt als Mangellose hier angeben, aber mir geht's gut. Natürlich kannst du dich besser fühlen, wenn du in einer Welt lebst, die du verstehst. Wenn du aus dem Fenster schaust und weißt, warum diese Mauer so komisch bunt beschrieben sind, wie diese Leute draußen ticken. Dafür musst du die Geschichte davor wissen und auch selbst mit dieser Geschichte dich auseinandersetzen. Und dann verstehst du besser von der Welt und dann ist deine Hemmung, das Neue aufzunehmen, auch niedrige, dann kannst du kommst besser mit dem Fremden, mit dem Unbekannten klar. Und darauf kommt es an, glaube ich, heutzutage.
Du hast vorhin auch erzählt, also vor der Sendung, dass du dich gerade ärgerst oder dass du eigentlich gar nicht mehr genug Zeit hast, selber zu schreiben. Das Schreiben ist schon, was du eigentlich richtig liebst, ne? Also diese Vorträge und so, ist das...
Nee. Schreiben, das ist Folter, das ist wie zur Schule gehen.
Okay.
Schreiben ist anstrengend. Und eigentlich eine sehr einsame Beschäftigung. Ich liebe am besten so wie jetzt irgendwelche Gespräche führen. Okay. Ich begreife das ganze Leben als eine Art Gespräch.
Aber wenn du von Faulheit redest und wenn du sagst, irgendwie, das Schreiben ist eigentlich in Wahrheit, das ist
ja. Ich habe dann die Geschichte im Kopf, die Geschichte, die kann ich dann eigentlich jederzeit aufschreiben. Man sollte nicht zu lange damit warten. Jetzt habe ich schon, glaube ich, 2 Wochen oder so verpennt auf diesen ganzen Reisen. Naja, ist halb so schlimm. Ich habe eine gute Ausrede. Mein Laptop ist kaputt. Ich habe einen neuen bestellt, ist noch nicht da. Das war so ein uraltes Ding, da ging es gar nicht mehr.
Und dann nervt es ja auch. Hast du denn, was machst du im Moment? Du machst, also die Lesung in Spandau steht an. Das heißt, am 10. Juli liest du in der Zitadelle, ist das
Open
oder wo
Air.
Ist das?
Open Air ist schick, ja.
Macht das Spaß? Open Air?
Ja, na, im Sommer, da bin ich nicht an ein bestimmtes Buch gebunden oder an ein bestimmtes Thema. Da kann ich alles vorlesen, was mir gerade wichtig erscheint. Aus den zukünftigen Projekten, aus irgendwelchen Büchern, die vielleicht nie erscheinen werden. Oder aus früheren Werken, bestimmte Geschichten, die aus irgendeinem Grund vielleicht so verloren gegangen sind, aus meiner Sicht. Das wird eine tolle Lesung. Letztes Jahr hatte ich zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Zitadelle in Spandau vorgelesen. Das war toll. Das wird dieses Jahr, falls es nicht regnet, auch gut.
Es wird nicht regnen. Wir hören Musik und dann geht's weiter hier mit Wladimir. So, das war jetzt der Song, wo du auch dabei bist. Ruskaja Radost. Was heißt das?
Das ist, also Ruskaja ist eine Band aus Österreich, aus Wien. Der Gründer ist ein Georgier, der früher sehr schwere Musik gemacht hat. Der hatte so richtig Metal, Black Metal gespielt. Mhm. Ich glaube, Stallhammer ist seine Band.
Bestimmt.
Also kannst du dir vorstellen, was das für Geräusche waren.
Ja.
Und dann hat er irgendwann mal Russendisco gehört. Unsere erste Platte, also Samplerplatte, und fand das so, war so begeistert, dass er eben diese, und jetzt langsam rutscht er wieder zu einer gewissen Schwere.
Ihm fehlen die verzerrten Gitarren, oder?
Noch, ja. Na, Black Metal ist eigentlich auch viel,
schwerer
langsame, ja. Sehr langsame Musik.
Schwer war schon das richtige Wort.
Ich glaube, das ist eher so White Noise, in die Richtung geht. Und ich wollte eigentlich schon immer eine Art alternative Rap-Band gründen, so eine Hip-Hop-Band für ältere Menschen mit langsamen, tiefgründigen... Warum lachst du jetzt?
Damit die älteren Menschen das dann besser verstehen können.
Ja, verstehen, ja. Und, aber dafür auch mit mir... tiefgründigen Gedanken.
Ach so, es geht schon auch um die Inhalte. Ich dachte, ihr macht das einfach nur langsamer, damit wir alle besser mitkommen.
Aber ich finde, das hat etwas von Hypnose, glaube ich. Also diese Musikart. Und ich bin kein Fan von Hypnose, aber eigentlich sieht ein solches Hip-Hop-Konzert wie ein Gespräch aus. Mhm. Und diese Form wollte ich ausbauen. Aber ich habe zu schnell gerappt, glaube ich, bei diesem einen Song. Das ist noch nicht reif, dieses Projekt. Ich bin auch nicht alt genug, glaube ich. Ich warte noch ein paar Jahre.
Wir haben ja auch im Vorfeld der Sendung ein bisschen darüber gerätselt, ab wann man eigentlich alt ist. Wir haben uns darauf geeinigt, so ab 70 etwa.
Ja.
Weil wir beide noch nicht 70 sind, deswegen können wir sagen, es dauert noch ganz lange, bis wir alt sind. Aber grundsätzlich ist das ja sowieso, was die Hip-Hop-Texte sind halt alle sehr jung. Und die Überlegung, weil es gibt trotzdem ja Menschen, die Hip-Hop als Musik mögen. Aber die
mein Sohn ist ganz großer Fan. Er ist im Grunde genommen mit KIZ jetzt aufgewachsen, ist inzwischen auch viel weiter. Und hat mittlere Schulreife, wie heißt das,
MSA.
Genau, hat er mit dem Thema Golden Age von deutschem Hip-Hop mit einer 1. Ja, das war ein ganz toller Vortrag. Von ihm beziehe ich meine Kenntnisse hauptsächlich.
Ist bei mir genauso. Ich lasse mir auch den neuesten Scheiß vorspielen. Und nur dadurch kriege ich mit, was so an deutschem Hip-Hop passiert.
Ich habe jetzt auch, solche Reportagen gedreht, Kulturlandschaften, wo ich an verrücktesten Ecken Deutschlands mit Künstlern rede und mitmache. Und zu jeder Serie, das wird dann Ende August, ab 24. August auf Dreisat ausgestrahlt jeden Tag. Und in Saarland habe ich gerappt. Ich habe sogar zusammen ein Song geschrieben mit diesem wunderbaren Mensch, DCV-DNS heißt er. DCV-DNS, das ist so ein saarländischer Rapper.
Okay.
Ich hatte auch lange gebraucht, bis ich dann diesen Namen irgendwie richtig aussprechen konnte. Ich habe ihn zuerst irgendwie DVD oder wie habe ich ihn auch so genannt. Aber dann hatten wir es. Und ich musste sagen, leuchtet einem ein, so wie das funktioniert. Das ist schon eine sehr ehrliche Art, sich auszudrücken.
Ja, außerdem sind es Geschichtenerzähler, ne?
Ja.
Und das müsste dir auch liegen.
Ja, absolut.
Hast du schon angefangen, Texte zu schreiben? Also dafür? Hip-Hop-Texte?
Immer wieder so angefangen und aufgehört. Wie gesagt, dieses Projekt ist noch nicht reif, aber ich melde mich. Ich melde mich, wenn ich soweit bin.
Ich mach mit.
Sehr,
in 10 Jahren. Ich mache irgendwas mache ich.
Nicht in 10.
Handclaps oder so.
In 5 sollen wir schon beginnen.
Alles klar, ist eine Verabredung. Jetzt sind wir Future Islands. Gleich geht's weiter hier. Bei Flux FM Spreeblick. Katja Apparatschik. Auf welchem Sampler ist das drauf? Oder ist es?
Das ist nicht, nein. Der Apparatschik. Hatten wir das irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr. Da bin ich überfragt. Das ist eine Band. Es gab oder gibt es auch mehrere solche Bands, wo Deutsche als Russen auftreten. Die sogenannten Falschrussen. So wie es falsche Hasen gibt, weißt du, in diesem vegetarischen Menü gibt es auch falsche Russen. Und das hat in Deutschland eine sehr, sehr große Tradition. Ich glaube, einer der ersten und sehr bekannten Falschrussen hier war doch Ivan Rebrov. Der in Wirklichkeit Hans Rippert.
Stimmt.
Heißt, der war aus Spandau, der wohnte neben der Zitadelle, wo ich am. wann habe ich diese Lesung nochmal?
10. Juli.
Am 10. Juli eine Lesung habe. Da in der Nähe wohnte Hans Rippert, der später sich einen Bart wachsen ließ, noch länger als bei dir.
Und so eine Fellmütze?
Ja, die hat er dann irgendwo gekauft, meine ich.
Ja, klar.
Oder bei irgendwelchen russischen Kosakenkörnern. Ausgeliehen und hat dann diesen Russen gemacht, Ivan Rebrov. Mit tollen falsch russischen Texten, die er sang übrigens mit großartiger Stimme, meistens auf Deutsch. Und keiner hat sich gefragt, wieso eigentlich singt dieser Ivan Rebrov auf Deutsch. Aber sehr pro-russische Texte. Schenk mir einen Wodka ein, aber nicht zu klein. Hey!
Super, oder? Auf eine Art.
Ja.
Aber es gab sowieso in den 70ern so, oder nee, noch früher, der deutsche Schlager, der hatte ja sowieso dann diese, als noch nicht alle mit EasyJet hin und her geflogen sind, sondern als eine Flugreise auch noch richtig was kostete und so, da gab es ja sowieso diese ganzen über fremde, da wurde viel über fremde Länder auch gesungen und so. Italien, Spanien und
wann war das?
Hinzieht. Naja, schon. Doch, wenn ich mich richtig erinnere, so in den 60ern, 70ern.
Johnny, und jetzt sind das alles ein Land, diese ganzen Länder.
Siehst du?
Ja, aber Selbstbewusstsein dafür hat noch kein Mensch entwickelt, außer vielleicht kleine Kinder. Dass das alles, dass wir alle Bürger, europäische Bürger sind, also das meine ich. Mit dieser europäischen Mentalität. Riesenland eigentlich, mit 380 Millionen Bürgern, mit einer endlosen wirtschaftlichen Macht. Nein, als wäre nichts gewesen, streiten sie weiter. Ich meine jetzt diese Politik, wer wem was schuldet und wer mehr profitiert und wer weniger, als wäre das in so eine Bank und keine Einheit. Das ist so absurd. Also, selbst in der Bank streiten die Leute nicht. Das ist, man will sagen zu ihnen, hallo, ihr gehört doch alle, ihr seid jetzt zusammen. Das hat jetzt keinen Sinn mehr, das Geld hin und her zu schieben. Ihr müsst zusammen nach vorne schauen, irgendwelche Idee haben für dieses Europa.
Das ist natürlich der Überbau, der fehlt, aber es wird ja trotzdem immer noch durch das Hin- und Herschieben wahnsinnig viel Geld verdient. Insofern hört man damit wahrscheinlich auch nicht so schnell auf.
Na, ich verdiene nichts von diesem Hin- und Herschieben.
Nö, ich auch nicht.
Wer dann?
Die Banken, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich glaube, da wird viel mehr Schlechtes erzählt über obwohl, kann ich nicht mitreden, weiß ich. Vielleicht hast du recht.
Ich kann auch nicht mitreden. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir schlaue Hörerbriefe.
Aber oder so. Fakt ist, dass ohne eines europäischen Selbstbewusstseins wird diese ganze Geschichte nicht laufen. Ob mit oder ohne Banken.
Das stimmt. Bist du denn jemand, der so ein bisschen das schon empfindet? Dass er sagt, ich bin Europäer?
Ich bin Europäer, absolut. Okay. Überzeugter. Ich war schon immer ein überzeugter Europäer. Ich hatte bloß keinen Pass. Jetzt wo ich einen Pass habe, genieße ich natürlich diese Welt ohne Grenzen.
2014 hat er ein Buch übers Erwachsenwerden seiner Kinder geschrieben. Coole Eltern leben länger. Eigentlich landet so gut wie jedes Jahr ein Kamina auf dem Neuheitentisch im Buchladen, egal ob als Buch oder CD. Aber noch viel lieber als zu schreiben, spricht oder liest er. Zum Beispiel am 10. Juli in der Zitadelle Spandau. Anfang September erscheint dann sein neues Buch, Das Leben ist keine Kunst, Geschichten von Künstlerpech und Lebenskünstlern. Heute ist er aber erstmal zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Wladimir Kamina.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit von Flux FM Spreeblick. Jeden Sonntag 10 bis 12, jeden Montag die Wiederholung ab 22 Uhr, danach im Internet zu hören. Heute zu Gast hier ist Wladimir Kamina. Ist auch nicht schlimm. Bist du ein guter Vorleser? Findest du selber, dass du ein guter Vorleser bist?
Nee, ich glaube, eine Geschichte, damit sie so ein Eigenleben bekommt, das heißt immer weiter erzählt wird, vielleicht auch sogar von einer Generation zu der nächsten, sie muss eben auf mündliche Art entstehen. Dass die Buchstaben auf dem Papier reichen nicht. Du siehst Homer und die ganzen antiken Mythen sind, glaube ich, in erster Linie doch als mündliche Geschichten zu uns gekommen. Gut, irgendwann mal waren sie aufgeschrieben, klar, natürlich. Aber nicht von den Menschen, die sie erfunden haben, die sie entdeckt haben.
Ja, es ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen der Geschriebenen. Man schreibt ja anders, als man erzählt. Also eigentlich hast du das manchmal, dass du denkst, du liest das jetzt vor und du hast es geschrieben und du findest das auch gut, wie es geschrieben ist, aber wenn du es vorliest, würdest du es eigentlich lieber erzählen wollen. Anders.
Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Ich weiß nicht, warum du jetzt ausgerechnet dieses Thema gewählt hast.
Keine Ahnung.
Das ist so berufsbedingt. Klar, natürlich. Also da gibt es unterschiedliche Arten des Aufschreibens. Da ich in einer fremden Sprache arbeite, ist das für mich, glaube ich, sogar leichter. Klar und deutlich mich auszudrücken.
Okay.
Also ich schaue mir auf jeden Satz, auf jedes Wort, beinahe, ob das jetzt sein muss oder einfach eine verlängerte Variante von einem anderen Wort ist. Und das ist für eine laut vorgetragene Geschichte sehr wichtig, dass da nur vorgetragen wird, was Sinn macht, was Sache ist. Mhm. Also die Längen müssen weg. Insofern, ich war ja von Anfang an mehr Geschichtenerzähler als ein Papierschriftsteller.
Wir haben
aber die Wege, die zu dieser Klarheit führen, die sind sehr unterschiedlich. Also der eine kann es, deswegen sagte ich, da gehört so ein Stück Mystik auch zu diesem, mhm, zu diesem Thema. Der eine kann es durch eine indirekte Lichtbeschreibung zum Beispiel genau, mhm, die gleiche Klarheit erreichen, die ich durch ein plumpes Nacherzählen des bereits Geschehenes mache.
Als wir die Sendung angefangen haben, wurde es sofort politisch und hast du hinterher gefragt, können wir so politisch werden irgendwie? Ich habe gesagt, klar, außerdem wirst du ja auch immer wieder eingeladen, politisch zu schreiben. Also
Ich bin gern politisch, gerade jetzt in dieser Zeit. Mhm. Ich finde, die Tragödie, die in meiner Heimat widerfahren ist, sie ist sehr leidenschaftlich. Mhm. Ich weiß nicht, Johnny, ob ich ein Buch darüber schreiben kann oder soll. Ich bin ja nicht dabei. Ich bin auch bei diesem Krieg in der Ostukraine eigentlich nicht, sondern weit weg von der Front. Mhm. Aber vielleicht sollte man genau so ein Buch schreiben, weit weg von der Front. Als Titel, wie findest du das?
Weit weg von der Front. Ich finde, das klingt schon sehr nach Krieg. Die Front.
Ja, aber die ist da. Das ist so. Die Menschen, die sitzen hier und denken alle, nur weil hier nicht geschossen ist, denken sie, dass sie im sicheren Schatten sind. Mhm. Irgendwo da draußen laufen irgendwelche Verrückten durch die Gegend, weit weg von uns. Und wir sind weit weg von der Front eben. Doch, je mehr ich jetzt darüber rede, umso besser gefällt mir dieser Titel. Weil dieses Problem, das Problem der Menschen in Afrika, in Syrien, in Russland und Ukraine, ist auch
ein europäisches.
Das europäische Problem. Ob wir es wollen oder nicht, mhm, es ist so. Man kann nicht... Also wir werden uns nicht trennen. Die Erde, die Welt ist einfach zu klein.
Aber
entweder muss man alle mitnehmen oder bleiben oder warten.
Und es ist für viele sehr, sehr weit weg. Und trotzdem hat ja scheinbar gerade zum Thema Russland jeder eine Meinung hier, oder? Führst du viele Gespräche, wenn du abends irgendwie nochmal mit Freunden oder Bekannten zusammensitzt? Und gibt es da viel Debatten? Weil ich habe so den Eindruck, zu Russland hat jeder eine Meinung, ja, oder zur Ukraine.
Ich habe das Gefühl, also, dass eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist, auch bei den Russen selbst. Also die Politologen, Soziologen, Menschen, die sich aufgeregt haben, die ihre Doktorarbeiten im letzten Jahr geschrieben haben, weil davor ja 20 Jahre lang nichts los war, sie saufen jetzt mehr. Es wird im Allgemeinen mehr getrunken.
Okay. Ist das gut oder schlecht?
Ja, das ist, glaube ich, unausweichlich gewesen, weil nur mit Alkohol kannst du eigentlich diesen ungeheuren Druck der Propaganda aushalten. Wenn du nur die Nachrichten liest, irgendwie so abends aus dem Netz, was in deinem Land so passiert ist, dann gehst du sofort zum Kühlschrank.
Okay. Wodka oder Bier?
Ich? Oder also Wein? Ich bin, da fragst du den Falschen. Ich bin als Trinker ein Genießer. Ich wohne in Berlin, nicht in Moskau. In Moskau hätte ich bestimmt auch mehr gesoffen. Nein, ich habe bloß das dir jetzt erzählt, weil ich auch heute früh gelesen habe von einem Freund von mir, der schreibt mir auf Facebook, irgendwie ist ihm aufgefallen, dass in unserem Umkreis, also so von unserem Freundschaftskreis, immer mehr Menschen etwas mehr saufen.
Okay.
Weil sie eben politisch, also eine gewisse Frustration, was die Zukunft des Landes betrifft, so, nur deswegen habe ich das jetzt erzählt.
Okay, was ist denn die Zukunft Russlands? Was braucht es denn, damit das sich positiv weiterentwickelt?
Naja, die warten auf ein Angebot. Ich kann dir diese Geschichte erzählen. Darf ich?
Klar.
Also, ich werde mich kurz fassen. Schau, 70 Jahre lang, sozialistisches Experiment, im Grunde genommen zugunsten der ganzen Welt. Ja, eine wichtige Erfahrung, dass diese linke Abkürzung wie die rechte auch nicht funktioniert. Zum Glücklichsein haben die Russen festgestellt, das geht nicht. Totalitäres, antidemokratisches mit Sozialem zu verbinden, funktioniert nicht. Wäre schön, Ist aber nicht. Dann haben sie dieses Experiment für beendet erklärt. Die ganze Welt hat großen Applaus geleistet. Was dann? Mhm. Dann hieß es in der Sowjetunion, also in Russland, in dieser russischen Föderation, das hieß Überbrückungszeit, Übergangsperiode in eine helle kapitalistische Zukunft. Die aber nicht kam. Und auch diese Brücke, also die Frage ist, wer baut die Brücke? Was sollen die jetzt machen, 140 Millionen Russen, genau genommen, in dieser neuen Welt des 21. Jahrhunderts, wo schon alle Plätze belegt sind in der modernen Wirtschaft? Jetzt mit Autos anzufangen ist lächerlich, da war zu viel Zeit verloren gegangen, das brauchst du wirklich, das kannst du jetzt nicht, nichts Konkurrenzfähiges aufbauen in diesem Bereich. Genauso im Bereich moderner Technologien, im Bereich IT, das ist alles vorbei. Turnschuhe auch, da sitzen die Chinesen, das ist wie heißt dieses Spiel, wo die vom Stuhl fallen, Reise nach Jerusalem. Mhm. Also alle Stühle sind besetzt. Und ein großes Land mit 140 Millionen und Atomwaffen aus dem vorigen Jahrhundert landet auf den Hintern, steht auf und sagt, nicht mit uns. Was sollen wir jetzt Schnürsenkel für eure Turnschuhe machen? Nein, wir wollen an den Tisch zurück. Wir waren doch Weltmacht. Da wollen wir zurück. Entweder ihr gebt uns jetzt irgendeinen vernünftigen Platz in dieser neuen schönen Welt mit einer vernünftigen Aufgabe. Schnürsenkel sind auch besetzt von Indern, ja. Oder wir zünden die Bombe an. Na, was sollen wir noch? Also, wie willst du dann irgendwie als Land, als Staat überleben, ohne deine Würde zu verlieren, in einer solchen After-Woke-Gesellschaft, wo es auch noch eigentlich in den entwickelten Ländern problematisch ist, ja, etwas, einen großen neuen Bereich jetzt für Menschen zu sichern. Immer mehr Leute haben immer mehr Freizeit. Wohin damit?
Ja, das ist ja hier. Ein Teil des Problems auch.
Und in Russland ist der Anteil von Freizeit noch höher.
Und wenn du sagst...
Das ist das ganze Land vor der Glotze. Oder zieht irgendwelche Sportsachen an und läuft in ein fremdes Land, in die Ukraine, um dort Kriegsspiele zu veranstalten.
Wenn du sagst, die wollen an den Tisch zurück und die sagen, hier, wir wollen da wieder mit dabei sein, sozusagen.
Die Politiker sagen zu ihnen, aber das geht, ihr seid einfach nicht demokratisch genug. Ihr habt ihr könnt keine konkurrenzfähige Wirtschaft aufbauen, weil zu jeder Wirtschaft gehören in erster Linie Investitionen. Wie kannst du in ein Land investieren, wo Staat und Wirtschaft zusammengewachsen sind?
Da sind wir auf wieder bei dem korrupte, Punkt am Anfang. Da sind wir wieder
auf eine korrupte Art und Weise. Ja, da kommt kein Investor natürlich zu so einem komischen Offiziersstab aus ehemaligen Stasi-Leuten. Nein, sagen, und die verstehen das in Kreml nicht. Die denken, die ganze Welt ist so, weil sie so sozialisiert, so aufgewachsen sind mit diesem Wissen, dass die ganze Welt, auch diese kapitalistische Welt, ein Casino ist, ein verlogenes Pack, wo eigentlich nur natürlich immer der Casino-Besitzer gewinnt und nicht die am Tisch sitzen. Die am Tisch sitzen, die rufen bei dir hier Flux FM, bei irgendeiner Wirtschaftsberatung. Habt ihr nicht sowas? Haben sehr viele Radiosender.
Ich habe keine Ahnung, ob wir eine Wirtschaftsberatung haben. Ich weiß es nicht.
Alte Frauen anrufen und sagen, ja, worauf soll ich setzen? Auf Rot oder auf Schwarz? Und er sagt, ja, er zählt immer richtig auf Schwarz. Wenn sie auf Schwarz setzen und Rot fällt, dann haben sie alles verloren. Wenn sie auf Rot setzen und Rot fällt, dann haben sie das Doppelte von dem, was sie da gesetzt haben. Aber wirklich gewinnen tut natürlich der Inhaber dieses Tisches, denken die russischen KGB-Offiziere. Und sie wollen nicht an diesem Tisch sitzen, sie wollen im Büro.
Okay.
Ins Büro des Chefs. Sagen, wir wollen unsere Anteile, sagen sie, oder wir sägen euch jetzt ein Bein von diesem Poker-Tisch ab. Hier.
Ich glaube, das ist alles sehr, sehr verständlich dargestellt.
Danke dir.
Jetzt haben wir gehört, Mad Hats XL.
Das ist schon eine unglaubliche Bereicherung, kulturelle Bereicherung in der Ukraine, die diese Revolutionen diese farbigen Revolutionen hervorgebracht haben. Wir haben einmal im Zuge der Völkerverständigung haben wir bei der Russen Disco eine Platte mit ukrainischer Musik gemacht. Mhm. Die hat auch, also jetzt hatten wir auch im Winter mehrere Russen-Diskos nur mit ukrainischer Musik besetzt, um ein Zeichen des Friedens zu setzen in dieser schwierigen Zeit. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Da kamen tatsächlich Russen, Ukrainer aufeinander zu, Tanzfläche, haben miteinander gesprochen. Viele Missverständnisse wurden aus dem Weg geräumt. Aber ich vor allem bin fasziniert, wie diese sehr schwere politische Unruhen auf Kultur des jeweiligen Landes auswirken. Ich meine jetzt diese ukrainischen Revolutionen. Mhm. Sie mögen politisch höchst fragwürdig sein. Wirtschaftlich bringen sie sicher desaströse Ereignisse für das Land. Aber kulturell, da wird so plötzlich so viel neue Musik, tolle, noch nie dagewesene Musik produziert. Mit einer solchen Leidenschaft, einer solchen Ehrlichkeit, die diesem kommerzialisierten Westmarkt, ja, musikalischen Westmarkt, sicherlich fehlt. Und schau, in der Ukraine gab es schon zwei Revolutionen. Und jedes Mal, bei der ersten kam diese, das, was wir jetzt gehört haben. Also sehr viel...
Worum geht's denn da in dem Song?
Na, es waren jetzt zwei hintereinander.
Mhm. Hier dieses Jana Mori.
Ja, also such mich nicht, ich bin... das ist ein Seemannslied, würde ich sagen. Ich bin weg. Ich bin das Alte wird nicht wieder, wir können das Alte nicht wieder herstellen, sondern nur das Neue finden. Such mich nicht, ich bin aufs Meer gegangen. Mhm. Das kannst du als Liebeslied, aber natürlich auch als ein durchaus ein Lied mit einem gesellschaftlich relevanten Inhalt dann betrachten. Die machen großartige Musik. Und jetzt bei dieser zweiten Revolution, diese Orangene, nee, nicht die Orangene. War jetzt die Orangene? Nee, Orangene war davor. Jetzt Maidan. Ja? Mhm. Bei diesem Maidan, wo viel mehr Leiden, viel mehr Leichen auch, ja, entstanden sind. Also Menschen wurden beschossen, Danach hat ein anderes Land, jetzt Russland, quasi die Ostukraine überfallen, aus Angst, ja, dass ihnen auch so etwas passiert, weil in Kiew standen Millionen auf der Straße und der russische Präsident, der ehemalige Offizier, ja, der weiß ganz genau, wegen der zynischen Einstellung, Millionen gehen nicht einfach so auf die Straße, sondern nur fürs Geld oder, na sicher haben da die Amerikaner was geleistet. Er glaubt nicht, dass er weiß, dass jedes Volk einfach blöd ist und, ja, und dumm und lässt mit sich machen, was man will. Mhm. Dass Menschen irgendwie aus freiem Willen wochenlang in der Kälte stehen würden.
Das existiert nicht.
Nein, okay. Für ihn nicht. Das waren irgendwelche bezahlte, von Amerikanern bezahlte Menschen. Und dann standen, und nichts kann einen Herrscher mehr erschrecken als große Mengen von Menschen auf der Straße. Das sieht nicht gut aus. Und dann standen sie auch noch, diese Ukrainer, und skandierten in die Kameras, Russen steht auf. Mein Gott, da musste er sofort eingreifen natürlich. Um der Welt zu zeigen, dass es so einfach nicht gehen wird mit dem. Na, außerdem gab es da noch natürlich auch negative Erfahrungen mit den anderen Diktatoren, die vor kurzem auch so ein sehr trauriges Schicksal erlitten haben. Das hat anscheinend auch großen Eindruck hinterlassen auf russischen Präsidenten. Diese Gaddafi-Geschichte zum Beispiel, da gab es dieses Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber in Russland war das auf jeden Fall sehr verbreitet. Auf YouTube diese Leichenschändung von Gaddafi. Du weißt, was ich meine,
ja, in diesem
Fleisch.
Ich hab's mir nicht angeguckt.
Ja, es ist furchtbar. Und das will eben ein gesunder und noch sich gut fühlender Diktator so etwas sich nicht antun, natürlich. Wie war deine Frage eigentlich?
Ich hab's auch vergessen. Du bist irgendwie von der Musik dahin gekommen. Dann machen wir wieder Musik. Ist ja super. Und so schnell geht das immer in dieser Sendung hier. Man redet und redet und redet und geht von einem Thema zum anderen und dann ist die Sendung irgendwann vorbei. Wir weisen nochmal darauf hin, dass du nach Spandau gehst.
Am 10. ist das, oder?
Ja, am 10. Hast du zumindest zu mir gesagt, ich hoffe, das stimmt. Du hast vorher am 10. gesagt.
Am 11. habe ich auch eine Lesung in Zürich im Botanischen Garten, einen Vortrag zum Thema Gartenarbeit.
Das ist ja auch dein Hauptthema eigentlich.
Gartenarbeit? Nein, das ist ein Nebenthema eben.
Es war Spaß.
Ja, aber manchmal, ich war jetzt, letztes Jahr war ich hier Schirmherr im Botanischen Garten Berlin, war ich Schirmherr bei Staudenmarkt, habe mir auch sehr viele Pflanzen gekauft, habe mich gekümmert. Das ist schon ein wichtiger Bestandteil des Lebens, glaube ich. Überhaupt sich kümmern um dieses Stück Erde, was man aus irgendeinem Grund auch dann bewohnt.
Das können wir jetzt auch mal auf vielen Ebenen so sehen, oder?
Natürlich.
Siehst du. Deswegen bist du Schriftsteller, weil du sowas kannst.
Ich sehe jetzt, Johnny, in Wahrheit keinen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass ich Schriftsteller bin und jetzt diese.
Weil du das so schön ausgedrückt hast, wenn man sich um etwas kümmert, um die Erde, auf der man steht, da muss etwas gedeihen und heranwachsen.
Ja, ein bisschen
ich dachte,
mehr,
das war jetzt ein
mehr,
schönes
mehr,
Bild.
Ja, du hast recht. Ja, ich wünsche mir tatsächlich ein bisschen mehr Verantwortung natürlich, dass die Menschen irgendwie begreifen, dass ihre schöne, erträumte Welt nicht in einem Vakuum ist, sondern leider auch viele Nachbarn hat. Und man muss die Probleme des Nachbarn, so leid es mir tut, auch tatsächlich auch wahrnehmen. Und nicht jetzt streiten, ob wir die Syrer sehen sollen überhaupt irgendwie im Fernsehen oder live, um Gottes Willen, oder nicht, ob wir die Russen sehen sollen. Natürlich, am liebsten würde man diese Straußenpose zu allen anderen nehmen, also Kopf in den Sand, Hinterteil nach außen, uns geht's gut. Warum sollen wir uns überhaupt mit Problemen von diesen komischen, langsamen Menschen beschäftigen, die irgendwo im Mittelalter noch geblieben sind? Leider funktioniert die Welt nur so. Wir müssen warten auf die. Oder sie nachziehen. Also irgendwie auf die Letzten warten. In der Bibel steht ja, das ist kein Dummkopf geschrieben, dass die Letzten die Ersten sein werden. Müssen sie. Aber dafür müssen sie von den Ersten immer nachgezogen werden, diese Letzten. Komplizierte Geschichte.
Wir wollten zum Schluss noch ankündigen, dass es ein neues Buch geben wird. Hatten wir.
Gerade darum übrigens geht es auch. Und zwar in diesem neuen Buch, das heißt Das Leben ist keine Kunst. Und da geht es um diese Diskrepanz zwischen der gewünschten und der realen Welt, die natürlich auch sehr viele komische Momente hat. Das sind Geschichten über Künstler, alles wahre Geschichten, auch aus früherer Zeit übrigens. So Anfang 90er.
Okay.
Über Künstler, die durch ihre Kunst zu Schaden gekommen sind. Entweder sich selbst geschadet haben oder Schaden einrichten für die Außenwelt. Sehr, sehr lustiges Buch.
Und falls es dann noch irgendwann ein anderes Buch gibt, was dann eventuell heißen könnte, weit weg von der Front, dann könnt ihr euch daran erinnern, in welcher Sendung ihr davon zum ersten Mal gehört habt, oder?
Ja, das stimmt.
In dieser hier. Wladimir, vielen, vielen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.